Minimalismus.ch, Selim Tolga.
Guten Morgen, Selim.
Hallo Thomas, über was sprechen wir heute?
Ja, mich interessiert heute so beim, du bist ja oft unterwegs als Aufräumcoach und da geht es ja ums Ausmisten und Loslassen. Und ich höre immer wieder von vielen Menschen, dass das Loslassen und das Ausmisten Probleme bereitet. Wie kann man dagegen vorgehen, damit das einfacher geht?
Es sind ganz verschiedene Gründe, warum die Leute nicht loslassen können. Aber meistens ist es, weil es Geld gekostet hat oder man Energie in dieses Ding reingesteckt hat. Das kann auch eine Projektarbeit sein, weil man einfach seine Zeit und Energie reingesteckt hat. Oder es sind Dinge, die man von anderen Personen bekommen hat, also Geschenke und Erbsachen. Oder die Dinge sind mit Erinnerungen verbunden und oft auch, dass die Leute sagen, vielleicht brauche ich es noch. Und auch, was es immer wieder gibt, und das wissen die Leute oft nicht, dass dieser Grund auch noch gibt, weil es Platz hat. Das sind eigentlich so die Hauptgründe. Und wie man das herangehen kann, ist natürlich ganz unterschiedlich. Wollen wir die
Ja,
kurz durchgehen?
genau, fangen wir mal vorhin an. Es hat Geld gekostet und Energie gekostet. Natürlich, das ist ja bei fast allem so, dass man besitzt. Das hat man irgendwann mal angeschafft, erspart. Es war irgendwann mal nützlich. Man hat es mal verwendet. Aber jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen. Einerseits, man möchte ja etwas gegen diese Fülle an Dingen tun. Und jetzt muss man irgendetwas dagegen unternehmen. Also man kann ja nicht bei jedem, man kann ja bei jedem Ding sagen, es hat Geld gekostet, weil das trifft ja auf 99% bis auf die Geschenke. Beim nächsten Punkt, dann ist die Ausrede, es war ein Geschenk. Es hat ja alles irgendwann mal ein bisschen Energie und Aufwände gekostet. Also wie kann ich dann dagegen vorgehen?
Es hat eigentlich damit zu tun, dass man bereit sein muss, einen Fehler zugeben zu können. Oder oft sind es eigentlich Fehlkäufe, weil wenn man sich bei einem Ding die Frage stellt, würde ich das wieder kaufen? Und da eigentlich die Antwort nein ist, dann muss man eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, einen Fehler zugeben. Und viele Leute wollen das nicht tun und dann ist es dann einfacher zu sagen, vielleicht brauche ich es noch oder eben innerlich, es hat Geld gekostet. Also was hilft, ist, wenn man sich einfach bewusst ist, wenn man es behält, kostet es eben auch. Also man muss es ja weiterhin pflegen und abstauben und putzen und organisieren und sein, man begegnet ihm immer wieder, es gibt einem immer wieder ein schlechtes Gefühl, dass man es doch noch hat. Also es kostet weiterhin. Und wenn man sich das bewusst ist, dann hilft es, diesen Faktor Geld und Energie wegzumachen.
Ja, und diese Kosten, die sind da schwieriger zu quantifizieren als den Betrag, den ich dafür bezahlt habe.
Ja, das stimmt, genau. Und das
Also wenn
mit
man
der
das
Energie.
eigentlich mit der Energie, ja, sag.
Das mit der Energie, hast du das auch so erlebt? Also ich kenne das auch von mir, wenn ich irgendwie in ein Projekt schon Zeit und Energie reingesteckt habe und dann, das fällt auch nicht so einfach, das dann loszulassen. Aber wenn man ganz ehrlich sein muss, muss man das, damit man einfach die Energie spart und dann wieder mehr Energie hat für etwas anderes.
Ja, es geht ja, wir haben auch schon mal darüber geredet, wie finde ich heraus, was ich wirklich benötige. Also dort könnt ihr nachhören, dass man sich halt überlegt, wann brauche ich es wieder, wann brauchte ich das letzte Mal, habe ich wirklich Freude daran und so weiter. Also diese Fragen kann man sich auch hier stellen und man muss halt ausblenden, dass es, ja, dass es was gekostet hat, weil das ist kein Argument, weil sonst kommt man irgendwo hin. Und grundsätzlich, bevor man überhaupt anfängt, sollte man sich die Frage stellen, warum miste ich überhaupt aus? Also sein eigenes Ziel verdeutlichen, warum mache ich das? Weil eigentlich ist ja der Hauptgrund, dass ich mein Leben minimalisieren möchte, die Dinge reduzieren möchte und dann muss ich ja irgendwo anfangen. Und wenn ich bei jedem Ding dann Schwierigkeiten habe, dann komme ich nirgendwo hin.
Absolut. Darum beginne ich auch in meiner 4M-Methode immer mit dem ersten M, die mentale Vorbereitung, dass man sich überlegt, welche Werte sind mir wichtig in Zukunft. Eben, und dann, wenn man minimalisieren will, da kommen schnell mal die Werte Freiheit, Unabhängigkeit, Flexibilität. Dort will man hin. Und das muss man, genau wie du richtig sagst, vorher im Kopf für sich platzieren. Das ist das Ziel. Dort will man hin. Und wenn man das nicht macht, diese Vorstufe ganz am Anfang, dann wird es wirklich schwer mit dem Loslassen. Das finde ich ist ein guter Punkt, ist wichtig, ja.
Ja, also es ist, und auch wo wir in der Episode, wo fange ich an, drüber gesprochen haben, dass man einen Weg hat, Und ja, der Weg ist eigentlich das Ziel, dass man da sich ein bisschen vorbereitet und sagt, okay, ich mache das und das und das. Weil ohne Plan einfach anzufangen, macht schon nicht wirklich einen Sinn.
Ja, genau. Also es ist ja auch gut, wenn man ein bisschen visualisiert. Wie stellt man sich die fertige Wohnung vor? Oder dass man sich ein bisschen im Kopf visualisiert. Ich habe es gern minimalistisch, es soll frei werden. Und dieses Bild, das muss man einfach vorher möglichst mit allen Details gezeichnet haben. Und das hilft einem dann mit dem Ausmisten. Dort will man hin. Und wenn man das nicht macht, dann ist das wie einfach im Meer schwimmen und man hat keine Richtung, wo das Steuer hingeht.
Mhm. Ja.
Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass der Minimalist eigentlich die persönliche Freiheit, man kann sich das so wie eine Waage vorstellen, dass man da rechts die Freiheit hat und die ist immer mehr gewichtet als das Geld, wo man da jetzt verliert oder die Sachen, wo man sich trennen will. Oder diese Freiheit wird einfach so hoch gewertet und wenn man das einmal für sich erkennt, dann fällt es auch einfacher mit dem Loslassen, weil man eben die Freiheit unbedingt erreichen will.
Ja, und diese Freiheit kostet Geld, indem man sich von Dingen trennt, die was gekostet haben. Ist das Gleiche, wenn man mehr Zeit haben möchte, muss man weniger arbeiten gehen oder sollte man weniger arbeiten gehen. Das kostet auch Geld. Also Freiheit und mehr Zeit haben muss man sich irgendwie erkaufen, indem man Dinge loslässt, die man nicht braucht oder sich ein bisschen einschränkt oder reduziert. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man das verstanden hat. Und dass man, und das Geld macht ja nicht glücklich und die Dinge ja auch nicht. Also es ist, vor allem wenn es Dinge sind, die man nicht benutzt, wenn ich jetzt etwas habe, das ich täglich benutze und täglich Freude daran habe, dann muss ich mir diese Frage nicht stellen.
Genau. Und eben, wenn man sich erwischt mit der Frage, es hat ja Geld gekostet, dann das Ding einfach packen, weggeben, wegwerfen und dann das Glücksgefühl, wo dann zurückkommt, dass die Freiheit, das bisschen Stück Freiheit, das man gewonnen hat, das ist dann, fühlt sich so viel besser an als dieses bisschen Geld, wo man da verloren hat. Also dieser Punkt ist, denke ich, abgehakt.
Ja, und eben, wohin mit den Dingen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Dinge wegzugeben. Das muss nicht nur wegwerfen sein. Genau. Also ich denke auch, die Methode ist noch entscheidend, wie man ausmistet, dass man eben einen Plan hat, eine gewisse, irgendwo anfängt. Ist das, soll man eher klein oder eher groß anfangen?
Also was meinst du mit klein oder groß?
Ja, also täglich, ich sage mal täglich zwei, also ein Ding wegschmeißen und es gibt die Methode heute eins, morgen zwei, dann drei und so weiter. Oder soll man sich eben, du hast mal gesagt, statt in den Urlaub zu fliegen, dass man einfach eine Woche lang ausmistet? Was ist besser? Einfach sich nebenbei immer ein bisschen Zeit nehmen, um auszumisten oder gleich in die Vollen gehen?
Es kommt natürlich schon ein bisschen darauf an, wie viele Dinge man angesammelt hat. Also so wie ich es mit den Leuten mache, ich sage denen, wie du sagst, anstatt in den Urlaub gehen, zwei, drei Wochen, einfach mal zwei, drei Wochen das Ausmisten als Priorität festsetzen. Das sollte man schon machen. Viele Leute machen das nicht. Mal wirklich dem Ausmisten Priorität geben. In der Agenda mal zwei Wochen für das blockieren. Viele sagen einfach, ja, ich habe keine Zeit dafür oder es ist nicht so wichtig und ich mache es so nebenbei. Und das geht eben nicht. Man muss es wirklich als Priorität anschauen. Und dann der andere Weg ist, einfach jeden Tag ein bisschen machen, ist viel besser als einfach tagelang nichts und dann mal denken an einem Wochenende den ganzen Keller ausmisten. Einfach das ein bisschen in die tägliche Routine mit einbauen. Jeden Tag so viel Zeit, wie man geben kann. Zum Beispiel jeden Tag 15 Minuten am Morgen, bevor man arbeiten geht, ein bisschen ausmisten. Und das zur Gewohnheit werden lassen. Und dann eben einmal zwei oder drei Wochen richtig Vollgas geben mit dem richtigen System. Dann kommt man vorwärts.
Ja, weil es ist ja ein längerer Prozess. Man kann nicht einfach an einem Tag ausmisten und dann ist es fertig. Das gibt auch Dinge, die muss man mehrfach in die Hand nehmen. Nochmal zurückzukommen auf die Gründe, wenn es ein Geschenk oder ein Erbe ist. Also ich habe, also einerseits nehme ich schon lange keine Geschenke mehr an, aber es gab Zeiten, wo die Leute mir Dinge geschenkt haben und ich kann mich noch gut erinnern an einen Porzellanbären aus Berlin. Ein Kollege, der da zu mir zum Fotografieren kam, hat mir diesen geschenkt und gesagt, er hat gesagt, ich hoffe, du findest sicher einen Platz, um den irgendwo hinzustellen. Und dann habe ich gedacht, ja, guck dich mal um, siehst du irgendwo was rumstehen? Und dann hatte ich den etwa ein Jahr lang im Schrank Und irgendwann habe ich den, bei uns hat es jemand, der hat so in einer Gartenbau oder so Schrebergartensiedlung, der hat da so verschiedene Figuren aufgestellt, so Gartenzwerge und so, dann habe ich ihn einfach da hingestellt. Und dann war er weg und jetzt ist er immer noch dort, das ist etwa 3, 4, 5, 6 Jahre her. Ja, aber eben Geschenke, das ist sowas, also eigentlich hat der Geschenk, der das Geschenk macht, den Fehler gemacht und gibt mir etwas, was ich vielleicht nicht nutzen kann. Und das soll ja nicht meine Hürde oder Bürde sein, das langfristig aufzubewahren.
Absolut. Und ganz wichtig, was du gesagt hast, man muss sich vor neuem Ballast schützen und das halt auch kommunizieren, dass man das nicht will. Also meine Leute in meinem Umfeld, die wissen das natürlich alle, dass sie mir keine physischen Dinge schenken. Die schenken mir ein Erlebnis, ein gutes Essen oder so, Erlebnisse. Und wenn ich dann doch mal etwas Physisches bekomme, ja, das ist mein Geschenk und ich darf entscheiden, was ich damit mache. Ich kann es wegwerfen, weggeben, verschenken und ich stelle es überhaupt nicht tagelang irgendwo hin. Also ich entscheide da schnell. Und
wenn die Person noch da ist.
Ja, genau, das ist absolut. Ja, ich denke, was auch wichtig ist, ein Geschenk ist kein Deal. Ich habe das auch mal in einem Video erklärt. Also ich schenke dir mein Teeset und im Gegenzug behältst du es bis zum Ende deiner Tage in deinem Wohnzimmerschrank. Oder so machen es viele Leute. Eben aus ethischen Gründen, aus Schuldgefühl gegenüber dem Schenker behält man es dann. Und das Geschenke sind keine Deals. Man kann wirklich selber entscheiden, was man macht. Und wenn man noch ein bisschen weitergeht, der Sinn und Zweck eines Geschenks ist es ja eigentlich nichts anderes als dem anderen eine Freude machen, oder? Dein Kollege hatte Freude, dir diesen Bären zu übergeben. Das war eigentlich der Zweck von diesem Geschenk.
Nee, der hatte ein schlechtes Gewissen, weil er bei mir eingeladen war und übernachten konnte und seine Frau hat ihm gesagt, ja, du musst unbedingt was mitbringen, du kannst nicht mit leeren Händen kommen. Das ist so ein gesellschaftlicher Zwang, den die Leute erleben, dass sie denken, sie müssen was mitbringen, ohne sich zu überlegen, was sie damit anrichten. Das ist eigentlich für einen Minimalisten oder für viele andere Menschen wahrscheinlich auch eher eine Hürde ist, was geschenkt zu bekommen, was sie nicht benutzen oder nicht brauchen können, als wenn sie einfach mit leeren Händen kommen. Da hätte ich weniger Probleme damit.
Ja gut, aber du hättest dir einfach diesen Bären, ich habe so Freude an diesem Bären, vielen Dank. Und dann wären deine Freunde gegangen und nächsten Tag hättest du den einfach in den Brocken geben können, oder?
Ja, natürlich, aber das ist dann auch wieder schade. Also, vor allem, der hat wahrscheinlich etwa 50 Euro gekostet. Mit diesen 50 Euro hätte er sich irgendwas kaufen können, hätte er es einsparen können. Dann hätte er auch weniger, dann hätte er eine halbe Stunde oder 2 Stunden weniger arbeiten müssen.
Ja, er hat sich entschieden, dir das zu schenken. Also da sieht man jetzt, wie verzwickt diese Geschenke sind. Und also wenn ich am Ausmisten bin mit Kunden, das ist unglaublich, wie viel Zeit wir investieren in diese Geschenke und dann eben auch Erbsachen, oder? Ein ganzer Nachlass. Ich habe gerade wieder eine Kundin im Moment, wo von einer Tante ein ganzes Haus geerbt hat. Und eigentlich Dinge, wo sie nie in ihrem Leben wollte. Und jetzt ist das plötzlich da. Und sie hat jetzt das Pech, dass sie eine eher schwache Person ist und nicht Nein sagen kann. Also das wird jetzt viel Zeit in ihr beanspruchen. Da muss man jetzt eigentlich genau diese Diskussion, wenn wir jetzt mit dem Bären haben, muss ich jetzt dort mit ihr führen, durch das ganze Haus hindurch.
Ja, also es bedingt auch eine Änderung der Denkweise, dass man von Anfang an schon sich das richtige Mindset überlegt.
Genau.
Aber das ist natürlich, das ist, glaube ich, das Schwierigste, dass man, wenn du das Erbe, weil das Erbe könnte man auch ausschlagen, oder nicht, dass man das nicht annimmt.
Man kann das, ja. Das kann man.
Aber das ist natürlich eine große Geschichte. Das kannst du dann, wahrscheinlich hat es ein paar Sachen, die positiv sind und ein Großteil der ganze Gerümpel, den man damit miterbt, ist dann eher negativ. Also wahrscheinlich ist das halt ein bisschen Arbeit und wenn man nicht stark genug ist, ist das wahrscheinlich eine rechte Belastung, bis das mal vorüber ist. Aber da kannst du ihr ja wahrscheinlich gut helfen und sie unterstützen dabei.
Genau, also man geht im Prinzip relativ pragmatisch vor. Ich frage sie, was fehlt dir im Moment noch in deinem Leben? Ohne dass wir dort in dieser Wohnung sind, dann nennt sie mir ein paar Dinge und dann gehen wir eigentlich wie auf Schatzsuche. Wir gehen dort in dieses Haus von der verstorbenen Tante und suchen diese Schätze. Also vorher überlegen, was brauche ich noch und dann nicht einfach hingehen ohne diesen Plan. Und wenn du noch angesprochen hast, Änderung der Denkweise, was sicher auch hilft zum Loslassen, ist, wenn man nicht den Verzicht in den Vordergrund stellt. oder dieses negative Gefühl, was da im Moment gibt, sondern einfach den Gewinn. Man gewinnt ja immer etwas, wenn man verzichtet, nämlich eben diese Freiheit, immer ein Stück Freiheit.
Ja, aber eben diese Denkweise haben viele noch nicht, dass sie da frei werden, weil manche hatten auch Zeiten, wo es ihnen nicht so gut ging, wo sie vielleicht nicht so viel Geld hatten, oder die kommen aus einer Region, wo man sparen musste, oder aus einer Zeit, wo man sparen musste, und die denken immer, früher hatte ich kein Geld, da wäre ich froh gewesen, und ja, heute konnte ich mir das leisten, ich nutze es zwar im Moment nicht, aber vielleicht brauche ich es irgendwann noch, und ich habe es ja bezahlt, und ich habe den Platz, und ja, also die, so Besitz, wie sagt man? Besitzstandwahrung oder irgend sowas. Also man hat was und man behält es, weil man es hat. Und weil man es vielleicht sich nicht wieder leisten könnte, wenn die Zeiten schlechter werden.
Hast du solche Dinge?
Nee, ich natürlich nicht. Ich bin ja auch nicht in der Situation. Ich
bin das war ja nur ein Test.
Ja, ja, okay. ich bin auch nicht in einer, sage ich mal, schlechten Zeit aufgewachsen. Mhm. Natürlich haben wir auch nicht im Überfluss gelebt, aber es gibt eben Menschen, die hatten nicht so eine gute Zeit und die sind sich jetzt, die krallen sich jetzt an ihre Besitztümer.
Ja, ich denke, der springende Punkt, wo du gesagt hast, ist, vielleicht brauche ich das Ding irgendwann noch. Also das, hattest du das auch, bevor du mit dem Minimalisieren begonnen hast? Das ist eigentlich die große Hürde. Und letztendlich findet man, kann man es immer wieder auf diesen Satz reduzieren, fast in allen Bereichen.
Ja, und ich hatte es sehr selten und ich habe mir dann auch oft überlegt, wann brauche ich es wirklich, also wirklich gezielt, das haben wir ja schon besprochen in einer vorherigen Folge. Mhm. Und manchmal mache ich auch Experimente, da probiere ich gewisse Sachen aus, wie zum Beispiel eben sich mit einer normalen Handseife zu rasieren oder nur noch mit einer Pfanne zu kochen, das habe ich jetzt auch schon seit 2-3 Monaten, das denkt jeder, dem ich das erzähle, denkt, du bist verrückt. Und es funktioniert relativ gut. Natürlich kann ich nicht für 4 Personen kochen, aber das mache ich ja auch nicht. Und man muss ein bisschen flexibel sein. Und ich finde die Herausforderung viel spannender, Dinge auszuprobieren, als im Vornherein zu sagen, das geht nicht oder vielleicht brauche ich das noch. Und ja, dann ein bisschen kreativ zu sein und die Dinge halt auf eine andere Weise zu lösen, dafür weniger zu besitzen und viel Platz zu haben.
Ganz genau. Und eben, wenn man sagt, vielleicht brauche ich das Ding eben dann noch und dann gibt man es weg, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, es kann passieren, dass man das tatsächlich am Tag x-mal brauchen könnte, aber dann gibt es immer Alternativen. So wie du gesagt hast, ich meine, wenn du jetzt viele Leute einladen willst und eine größere Pfanne brauchst, dann kannst du einfach den Nachbar fragen, kannst du mir eine Pfanne ausleihen? Also ein bisschen flexibel sein und man findet immer eine Lösung. Und die Chance, dass man es wirklich noch braucht bei diesen Dingen, wo man sagt, vielleicht brauche ich das Ding immer noch, ist sehr, sehr klein. Also mir passiert das auch ab und zu, aber also, das ist wirklich ganz, ganz selten. Das ist vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Am Anfang passiert es vielleicht öfters, wenn man mit dem Minimalisieren neu beginnt und dann immer wie weniger.
Ja, und bei schwierigen Sachen, wo man Mühe hat, mit Leuten darüber zu reden, schwierig wird es dann halt, wenn du mit Leuten redest, die alle sagen, ja, du brauchst das noch, du brauchst das noch, du brauchst das noch. Aber wenn du mit Minimalisten oder anderen Menschen darüber redest, die nicht so viel haben, da habe ich festgestellt, wir haben ja kürzlich mal über meine Löschdecke gesprochen, meine Sauna, die beiden Dinge sind weg. Was hatten wir noch? Also ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und irgendwann denke ich, ja, eigentlich brauche ich es wirklich nicht mehr und dann ist es weg. Und wenn es aus den Augen und aus dem Sinn ist, dann denkt man auch nicht darüber nach. Man läuft nicht mehr an den Dingen vorbei und muss sich jeweils überlegen, oh, das muss ich auch noch erledigen, weil es ist da immer eine Belastung, all das, was rumsteht, wo man sich nicht sicher ist. Und sobald es weg ist, kann man loslassen und ist frei. Das ist schon ein Gefühl, dass man halt erleben muss, dass man halt einfach mal ein paar Dinge weggibt, würde es helfen, die aus den Augen zu geben, entweder in einen Storage, wenn es viel ist, oder in den Keller. Das hast du auch eher schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie dann die Dinge wieder sehen irgendwann und dann wieder reinräumen.
Genau. Ich möchte noch kurz etwas sagen zu deinem vorherigen Punkt, wo du gesagt hast, dass man mit den richtigen Leuten sprechen muss. Also für alle Zuhörer, die in einer Familie leben und am Ausmisten sind, dann ist es wirklich gut, wenn man die Dinge, wo man für sich gesagt hat, ich brauche das nicht mehr, dass man die schnell verschwinden lässt. Also direkt in eine Kiste und ins Auto, bevor Familienmitglieder vorbeikommen und sagen, was, das gibst du weg und so. Und dort fängt es dann wieder an, da bekommt man ein schlechtes Gefühl und wird wieder schwach. Also die Dinge, die man ausgemistet hat, weg damit. Sofort. Und dann der zweite Punkt, aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist natürlich ganz eine gefährliche Geschichte. Ich mache das eigentlich immer so, wenn ich in den Keller komme oder in den Dachboden mit den Leuten und so Kisten kommen, dann frage ich sie, was ist dort drin? Und wenn sie das eigentlich nicht mehr wissen, dann ist es eigentlich der Beweis dafür, dass man es eben nicht braucht. Der Mensch will ja gehen so einen Beweis dafür. Beim Satz, vielleicht brauche ich das Ding irgendwann noch, dort hat man ja diesen Beweis noch nicht, aber bei den Sachen aus den Augen, aus dem Sinn, hat man diesen Beweis eigentlich, wenn man nicht mehr weiß, was in der Kiste ist. Also dickrot anstreichen und die Kiste möglichst nicht mehr auftun, weil sonst wird dann doch wieder ein, vielleicht brauche ich es noch.
Ja, aber können die Menschen eine Kiste ungeschaut wegschmeißen, wo sie nicht so sicher sind, was drin ist? Das glaube ich, das
unterschiedlich, ja. Es gibt Leute, die können das, wenn sie wirklich voll im Ausmissprozess drin sind, aber sicher nicht zu Beginn.
Also ich könnte es wahrscheinlich auch nicht, weil mich würde es einfach interessieren, was ist drin.
Genau.
Wenn ich es dann sehe, kann ich es dann sicher wegschmeißen. Aber ich denke mir dann, ja, es könnte ja irgendwas drin sein, was ich mich jetzt nicht daran erinnern kann, aber was ich irgendwie aus einem Grund da noch aufhebe.
Absolut. Man sollte einfach diese Sachen, wo man nicht mehr weiß, was drin ist, irgendwie markieren und einfach sich bewusst sein, dass diese Markierung eigentlich der Beweis dafür ist, dass man es nicht gebraucht hat. Das ist der springende Punkt. Und wenn man sich das vor Augen lässt, dann ist das eigentlich eine Hilfe zum Loslassen.
Aber du hast ja häufig eher oder auch Kunden, die jetzt nicht unbedingt Minimalisten werden wollen, sondern die möchten einfach ausmisten, weil sie vielleicht, weil sich zu viel angesammelt hat, weil ein Partner verstorben ist oder eben das Erbe. Mhm. Die sind da nicht zwingend vom Denken her so weit. Bist du eine Art Therapeut für die Person? Also kannst du die dann überzeugen? Oder müsste man da fast einen Spezialisten beiziehen?
Also ich bin ja auch diplomierter Coach, das heißt, mein Werkzeug neben meinem Know-how als Organisierer und Aufräumer ist Coaching. Coaching ist zielorientiert, positiv orientiert. Das heißt, wenn jemand wirklich Depressionen hat und solche Dinge, wenn ich das merke, dann bin ich natürlich kein Psychiater oder dann hole ich dann professionelle Hilfe oder arbeite sogar mit dem Psychiater zusammen. Also ich tue mich da abgrenzen vom Therapeutischen. Und ja, man fängt immer mit den einfachen Sachen an, mit den Leuten, eben dort, wo keine Emotionen dran sind, wo keine Erinnerungen dran sind, mit den ganz einfachen Sachen, Kleider, Bücher, Elektroschrott, Keller, Dinge, die man lange nicht mehr gebraucht hat. Und das können so die meisten Leute eigentlich noch recht gut. Und dann ja, kann man so die Loslassmuskeln ein bisschen stärken dann für die schwierigeren Sachen. Und dort zeigt es sich dann, wie man weiterfahren kann.
Ja, weil bei den Erinnerungen wird es dann schwierig. Was empfiehlst du den Leuten bei den Erinnerungen? Also ich sage jetzt mal Erinnerungen in Form von, du warst im Urlaub und hast dort ein Souvenir gekauft und das liegt jetzt irgendwo oder klebt am Kühlschrank und eigentlich sollte es weg, weil es hat keine Funktion. Die einzige Funktion ist die Erinnerung. Gibt es da gute Methoden, das wegzubekommen und die Erinnerung aber trotzdem zu behalten?
Das denke ich sehr individuell. Ich finde, Erinnerungen sind einfach dort, wo sie hingehören, im Herz und im Kopf. Man weiß das ja, die positiven Erinnerungen, die bleiben. Ich weiß noch, wo ich in meiner Schule in der 4., 5. Klasse Zeichnungen ausgeschnitten habe in der Geografie. Ich weiß das alles noch. Ich brauche das nicht physisch in meinem Keller in einer Kiste meine Schulhefte zu haben. Also ich denke nicht, dass es physische Objekte braucht, um sich erinnern zu können. Man muss einfach diese Trennung machen. Man tut eben diese Objekte mit dem Verstand verknüpfen. Ich denke nicht, dass es das braucht. Aber vielen Leuten fällt es schwer. Das ist ein ganz heikles Thema, das mit den Erinnerungen. Klar, man kann ein Foto machen davon. Foto ist sicher eine gute Variante. Oder wenn man ganz, ganz viele Dinge hat, kann man einfach so eine Schatzkiste machen mit den schönsten Schätzen einer Kategorie, zum Beispiel ein Schulheft, die ersten kleinen Schuhe und so weiter, eine Schatztruhe machen. Wie hast du das gemacht? Hast du noch Erinnerungsobjekte?
Ich habe nur noch Fotos, die auf Papier sind, von damals, also von früher. Und sonst habe ich praktisch nichts.
Gut, man muss dazu sagen, du warst Fotograf. Das war auch Teil von deinem Job.
Ja, wobei, es sind schon Bilder von davor. Ich habe nur etwa 10 Jahre fotografiert. Und da, also es geht wirklich um Erinnerungen, wo ich von Reisen vor allem. Und die elektronisch sind, sind da kein Problem. Die bewahre ich sicher auf. Die anderen bewahre ich wahrscheinlich auch auf. Entweder muss ich mir den Aufwand machen, die einzuscannen. Oder ich lege sie halt irgendwo in eine Kiste und lege sie in den Keller. Da ist das aus den Augen, aus dem Sinn. Aber den Keller, ja, dann sind die wieder, weil ich Platz habe. Wenn ich jetzt keinen Platz hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich noch intensive Gedanken machen, ob ich das behalten soll oder nicht. Aber da ich ja den Platz habe, ich bin manchmal schon auch ein bisschen so, wenn ich Platz habe, dann bei Dingen, wo ich wirklich nicht hundertprozentig sicher bin oder wo ich ja noch aus irgendeinem Grund das behalte, wie jetzt zum Beispiel bei diesen physischen Fotos, da sage ich mir, gut, ich habe ja den Platz. Wenn ich den Platz nicht hätte, würde ich sie wahrscheinlich einscannen, weil ich dann die weghaben muss. Aber aufbewahren würde ich sie trotzdem, ja. Oder einen Teil davon.
Super, ja, also ganz schön das Parkinson-Gesetz erklärt. Ich habe auch ein Video darüber gemacht. Aber viele Leute wissen das nicht mit diesem, weil es ja Platz hat. Man kann ja eine Kommode nehmen mit 10 Schubladen. Überall ist ein bisschen Zeug drin. Jetzt nehme ich 5 Schubladen weg und man hätte nur noch 5 Schubladen. Das würde einem zwingen, dazu ein bisschen auszumisten, ein bisschen anders zu organisieren. Und am Ende würde man merken, es geht auch mit 5 Schubladen. Also man behält viel, genau wie du gesagt hast, weil es Platz hat. Und die Lösung ist hier, man muss sich einfach limitieren. Man kauft einfach von Anfang an nur das kleinere Möbel mit 5 Schubladen. Und das Gleiche gilt auch für Zeit. Oder wenn man Termine macht in der Agenda, man muss sich limitieren. Ich gebe mir jetzt 1 Stunde Zeit für diesen Podcast zu machen. Fertig, 1 Stunde. Und nicht einfach planlos. Also diese Limit ist ein ganz wichtiges Werkzeug im Minimalismus.
Ja, das Beste wäre ja, wenn man in eine kleinere Wohnung ziehen würde und in dem Prozess dann ausmisten müsste, weil man weiß, ich habe jetzt 1 oder 2 Zimmer weniger, vor allem wenn jetzt die Kinder ausgezogen sind, der Ehepartner verstorben ist, dann ist ja der größte, also ist ja nicht ein Fehler, aber das ist die größte Herausforderung, dann in einem gleich großen Wohnraum zu wohnen und weniger Dinge zu haben. Wenn du aber sagst, ich halbiere meine Wohnfläche, dann hast du das Problem sehr einfach, oder ist es viel einfacher, das wahrscheinlich zu lösen, weil du gar nicht mehr so viel Platz hast.
Genau, also ich habe das jetzt in 10 Jahren Aufräumcoaching 2-mal gemacht und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Also es kostet halt Geld. Also wenn sich das jemand leisten kann, bereit ist, in eine kleinere Wohnung zu gehen und beide Wohnungen parallel hat, geht er in die kleinere Wohnung und holt dann einfach immer nur das, was er jetzt wirklich braucht. In der ersten Woche ist es wirklich das Essentielle. So wenn man in die Ferien geht, das Bett, der Tisch, ein paar Kleider und dann holt man nach und nach nur die Dinge, die man wirklich braucht. Und dann nach 3 Monaten kann man eigentlich die andere Wohnung räumen lassen.
Das ist ja das Konzept vom Film 100 Dinge.
Ganz genau, ja.
Aber schlussendlich muss man sich da halt auch ein bisschen weniger Zeit nehmen, Parkinson'sches Gesetz, dass man halt sagt, du hast jetzt 1 Monat Zeit, wo ich die Wohnungen doppelt habe. Vielleicht muss man frei nehmen und dann hast du 30 Tage, Achtung, fertig, los und tragst das Zeug hin und her. Ja, aber das wäre wahrscheinlich die beste Variante. Eigentlich sollte ich das auch tun, weil ich habe auch ein Zimmer zu viel.
Was hast du dort drin jetzt?
Ja, theoretisch nichts, praktisch ein Haufen Gerümpel. Zum Beispiel ein Fernseher, der einen kleinen Defekt hat, den ich am Samstag zur Reparatur bringe, damit ich ihn weitergeben kann. Einen Stuhl, wo ich lesen möchte, könnte es aber nicht tun.
Ja.
Ja. Halt einfach so Zeugs, wo man halt hat, weil man Platz hat.
Ja, ja, genau. Gut, du hast keine Eigentumswohnung. Ich habe jetzt auch eine Eigentumswohnung und ich könnte auch noch ein Zimmer weg minimalisieren. Das ging auch. Also, ja, die Wohnung haben wir jetzt und...
Ja, das ist so. Aber ich denke, langfristig werde ich mich wahrscheinlich irgendwann... Ich muss dann einfach eine gute Wohnung finden, die kleiner ist. Und die sollte auch günstiger sein. Macht ja keinen Sinn, wenn ich für den gleichen Preis eine kleinere Wohnung bekomme. Dann lasse ich einfach am besten die Türe zu. Und weil wenn ich ja nichts drin mache, muss ich auch nicht wirklich drin putzen und aufräumen, weil ist nicht so ein Problem.
Ja, ist doch ein gutes Schlusswort.
Genau. Jeder muss es für sich entscheiden und es gibt wahrscheinlich nur Denkanstöße und nicht der perfekte Weg.
So ist es. Bis bald.
Bis bald. Tschüss, schönen Tag.
Tschüss, Thomas, dir auch.
Ciao, Selim.